HR Info. Politik.
Wie rechts ist unsere Polizei? Hat die Polizei ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus? Sind viele unserer Polizeibeamten rassistisch? Darüber diskutieren jetzt ein Polizeikritiker und ein Polizeigewerkschafter hier bei uns in HR Info Politik. Ich bin Christoph Keppeler. Überall in Deutschland gab es in letzter Zeit Vorfälle mit Polizisten, die den Verdacht zu bestätigen schienen, dass viele Polizisten offen für rechtsextremistisches Denken und Handeln sind. Zum Beispiel der Fall der Frankfurter Anwältin Seda Başayıldız. Von einem Polizeicomputer im Frankfurter Revier 1 wurden Informationen über sie abgerufen. Eine Polizistin ist dessen verdächtig, dass sie das getan hat. Daraufhin hat die Anwältin jetzt schon mehrfach Drohschreiben erhalten. Sie wurden mit NSU 2.0 unterzeichnet. Nach dem nationalsozialistischen Untergrund, eben NSU, so nannte sich das rechtsextremistische Mordtrio aus Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe. Im letzten November sind in Kirchdorf im Vogelsbergkreis zwei Polizisten auf einer Kirmes mit rechtsextremen Äußerungen aufgefallen. Bei einem von ihnen wurden Waffen, SS-Uniformen, Plakate und Orden gefunden. Zu all dem, zu der Tatsache, dass Polizisten, also Staatsbeamte, sich offensichtlich nicht auf dem Boden unserer Rechtsordnung bewegen, hatte vor einiger Zeit Hessens Innenminister Peter Beuth, CDU, gesagt:
Diejenigen, die sich nicht auf diesem Boden bewegen, die werden wir versuchen zu finden natürlich. Und dann eben werden sie aus dem Dienst, wenn wir Extremisten finden sozusagen, werden sie aus dem Dienst dann auch, soweit es uns möglich ist, entfernt werden.
Die Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank hat sogar eine Petition an den Hessischen Landtag initiiert. Dafür sammelt sie jetzt im Netz Unterschriften in dieser Petition. Da heißt es:
Wir fordern ein Ende der Bagatellisierung der rechts-, rassistisch und antisemitisch motivierten Straftaten durch politisch Verantwortliche sowie die Anerkennung, dass es ein strukturelles Problem des rechten Gedankenguts und des Rassismus im hessischen Polizeiapparat gibt.
Der hessische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Engelbert Mesarek, der sagte mir allerdings:
Wir haben von 14.000 Polizistinnen und Polizisten jetzt hier einige wenige Fälle gehabt. Es gibt sicherlich auch Straftaten in anderen Bereichen, denen man genauso ermittlungsmäßig hinterhergeht. Ich halte es nicht für ein strukturelles Problem.
Bei mir sind jetzt Daniel Loik, Philosoph und Sozialwissenschaftler aus Frankfurt. Er lehrt und forscht an der Humboldt-Uni in Berlin. Zu seinen Arbeitsbereichen gehört auch die Polizeisoziologie. Und Dirk Peglow, er ist der Vorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten in Hessen, einer der drei großen Polizeigewerkschaften. Daniel Loik, Sie haben kürzlich ein Buch herausgegeben, Kritik der Polizei. Wie sehen Sie das? Gibt es ein solches strukturelles Problem mit Rechtsextremismus und Rassismus bei der Polizei?
Ja, also ich glaube, das kann man klar bejahen, dass es ein strukturelles Problem gibt. Sie haben ja die Fälle jetzt gerade genannt. Es werden ja mittlerweile gegen 12 Beamte allein in Hessen ermittelt. Und für mich ist eben, das sind besonders krasse Fälle, also wo man davon ausgeht, dass NS-Devotionalien gefunden worden, dass es diese Chatgruppe gab mit Hakenkreuzen und so weiter. Extreme Fälle. Und ich denke einfach, es ist in unserer Verantwortung, dass wir uns auch fragen, woher kommt das, ne? Und in welchem Milieu entstehen denn solche Überzeugungen? Und dann eben einfach zu sagen, naja, das sind Einzelfälle, das hat mit dem Rest nichts zu tun, ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Vor allem, weil ich eben denke, dass betroffenen Gruppen, Opfergruppen schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich darauf hingewiesen haben, dass es solche Probleme gibt. Also eben gerade diejenigen Menschen, die tagtäglich gerade mit Rassismus durch die Polizei zu kämpfen haben, eben Racial Profiling, aber eben auch durchaus von körperlicher Polizeigewalt, haben das schon seit Jahren und Jahrzehnten dokumentiert. Und ich denke, deshalb sollte man jetzt auch über diese Extremfälle nicht besonders überrascht sein. Und selbst wenn man das jetzt nicht glaubwürdig findet oder selbst wenn man das nicht für ausreichend belegt hält oder sowas. Also ich denke, wenn man sich anguckt, was die offiziellen Verlautbarungen sind, allein der einiger der Polizeigewerkschaften, dann denke ich, besteht da auch durchaus Anlass, darüber nachzudenken, wie es denn kommt, dass unter Polizisten besonders häufig rechte Einstellungen vorherrschen. Ne?
Und darüber können wir vielleicht gleich auch nochmal reden und diskutieren. Erstmal Dirk Peglow, der Vorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten in Hessen. Sie sehen das, glaube ich, ein bisschen anders. Oder sehen Sie auch so ein strukturelles Problem? Ich meine, die Fälle, über die ich gerade gesprochen habe und über die Daniel Loik geredet hat, das ist ja kein Pappenstiel. Da geht es ja schon um schwere rechtsextremistische Vergehen.
Also ich sehe es nicht als ein strukturelles Problem an. Wir reden hier von, wenn Sie sagen, zwölf Kolleginnen und Kollegen, die derzeit im Fokus von Ermittlungen stehen. Letztlich haben wir in Hessen nahezu 15.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Wenn man das jetzt prozentual ausrechnen würde, wäre das eine verschwindend geringe Zahl, um die es jetzt geht. Wir müssen die Fakten sehen, die bislang bekannt sind. Wir müssen die Ermittlungen auch abwarten, die derzeit vom Landeskriminalamt federführend in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt geführt werden. Und ich glaube, dass es noch zu früh ist, um von Netzwerken oder von strukturellen Problemen zu reden. Also wenn wir von Netzwerken, was ja auch immer wieder medial transportiert wurde, reden, dann müssen wir natürlich schon eine übergeordnete Zusammenarbeit, auf lange Sicht angelegte Zusammenarbeit von einer instanzgesicherten, wechselseitigen Tatbegehungsweise reden. Also ich glaube, das ist noch ein bisschen früh. Wir sollten abwarten, was die Ermittlungen ergeben.
Naja, Sie sagen, es ist noch ein bisschen früh. Daraus höre ich aber auch, dass Sie sich nicht hundertprozentig sicher sind, dass es nicht solche Netzwerke geben könnte, oder?
Also in meinem täglichen dienstlichen Dasein seit nahezu 30 Jahren und auch im Kontakt mit anderen Kolleginnen und Kollegen habe ich jetzt in dieser Ausprägung, wie sie jetzt hier bekannt geworden ist, noch nie irgendwelche, auch nur Einzelfälle erlebt. Das kriege ich auch gespiegelt, weil wir natürlich momentan innerhalb der Kollegenschaft sehr viel über diese Dinge reden. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen in Hessen durch diese ganze Geschichte auch jetzt momentan stark verunsichert sind. Dass der durchaus in der, sage ich mal, Mannschaft derzeit schon eine ganz erhebliche Verunsicherung besteht, wie man sich jetzt öffentlich oder wie man sich jetzt auch bei polizeilichen Maßnahmen zu verhalten hat. Das heißt nicht, dass wir es in der Vergangenheit nicht wussten. Aber derzeit nehme ich das schon so wahr, dass man derzeit so ein bisschen sich so unter Generalverdacht sieht in der hessischen Polizei. Und das ist aus meiner Sicht absolut ungerechtfertigt. Und ich bin auch der Meinung, man sollte jetzt hier wirklich auch mal differenzieren zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich ihren Dienst machen, egal ob das jetzt in Hessen oder in Frankfurt oder in Kassel ist. Wir sollten jetzt einfach mal, wie gesagt, die Ermittlungen abwarten und nicht mit einer Generalverdachts- und Strukturproblematik jetzt hier aufwarten und im Prinzip alles in Frage stellen, was die hessische Polizei bislang getan hat.
Herr Loik, sehen Sie da einen Generalverdacht auf Ihrer Seite?
Nee, Generalverdacht nicht, aber ich denke gleichzeitig auch, man darf jetzt ja nicht so tun, als wenn man sagt, es gibt jetzt 12 Nazis bei der Polizei und alles, was sozusagen alle, die sich jetzt nicht unbedingt sofort NSU 2.0 nennen, sind unproblematisch, ne? Sondern solche politischen Einstellungen verlaufen ja in einem Kontinuum. Also da gibt es sozusagen auch ja viele Zwischenpositionen. Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, gibt es strukturelle Probleme, gibt es generell Probleme mit Rassismus, dann darf man nicht einfach nur sich auf diese 12 Fälle beschränken, sondern muss das insgesamt sehen. Und ich meine, die Deutsche Polizeigewerkschaft ist eine Gewerkschaft mit 94.000 Mitgliedern in Deutschland. Und ihr Vorsitzender Rainer Wendt hat ein Buch geschrieben, das einfach durch und durch rassistisch ist. Das ist ein Manifest, was gegen Ausländer hetzt, was gegen geflüchtete Menschen hetzt. Und das ist der Vorsitzende einer ganz beträchtlichen und großen polizeilichen Interessensvertretungsgruppe, hat 6-mal so viele Mitglieder wie ihre eigene Gewerkschaft. Also gehe ich mal davon aus, dass der innerhalb dieser 94.000 Menschen in Deutschland durchaus eine gewisse Zustimmung erfährt. Und dann frage ich mich dann eben als Bürger, der besorgt ist, ob das Gewaltmonopol auch richtig ausgeübt wird, was machen eigentlich Polizeibeamte, die sowas denken, die solche Auffassungen haben über Ausländer, über Geflüchtete, über Migrantinnen und Migranten? Wie gehen die im Alltag eigentlich mit solchen Menschen um? Das ist ja wirklich in der alltäglichen Auseinandersetzung, alltäglichen Kontakt ganz, ganz zentraler Faktor. Was habe ich selber für eine politische Haltung dazu? Ne? Und deshalb, glaube ich, muss man das auch mit einbeziehen in der Bewertung und dann nicht davon sprechen, dass es da einen Generalverdacht gibt, weil die Aussagen sind liegen ja offen zutage. Es ist ja nicht so, als wenn man das jetzt von außen konstruieren müsste, sondern es ist einfach so, viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sagen das ja selber so. Ne? In der AfD-Landesliste in Thüringen unter den ersten 20 Plätzen sind 5 Polizisten. Ja? Wie erklärt man sich sowas? Und da muss man doch schon darüber sprechen, woher das kommt.
Also zunächst mal, Sie haben eingeleitet damit oder zu Beginn gesagt, dass die Verknüpfung geschlossen werden kann zwischen diesen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Rahmen der Ermittlungen aufgetaucht sind, und der Formulierung dieses Drohschreibens mit NSU 2.0. Das wird leider in der Öffentlichkeit oder auch durch die Medien immer wieder verknüpft, aber unzulässig verknüpft. Wir haben derzeit keinerlei Fakten, die belegen, dass dieses Drohschreiben durch die Kolleginnen und Kollegen des ersten Frankfurter Reviers geschrieben worden ist. Also das gilt es noch festzustellen. Und bislang ist das so, und da gilt auch für Polizeibeamte die Unschuldsvermutung, dass wir eben die Beziehung dazu, zu diesem Schreiben, nicht herstellen können. Wir wissen nicht derzeit, ob die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt hier betroffen sind, die in dieser Chatgruppe waren, dieses Schreiben formuliert haben. Das müssen wir mal festhalten. Und was jetzt Rainer Wendt, sag ich mal, in seinem Buch geschrieben hat, denke ich mal, das ist eine Sache. Aber letztlich die andere Sache ist es, dass wir als Gewerkschaftler, als Vertreter von polizeilichen Interessenvertretungen, als Funktionäre natürlich den Blick drauf haben müssen, wie hier mit unseren Kolleginnen und Kollegen umgegangen wird. Und ich glaube, dass wir da doch deutlich uns auch, sage ich mal, davon distanzieren müssen, wenn jetzt hier Vorwürfe hochgekocht werden, wie jetzt zum Beispiel die Verknüpfung dieses Drohschreibens mit den Kolleginnen und Kollegen des ersten Reviers, dass das eben ermittlungsmäßig einfach bislang noch nicht belegt ist.
Ja, Sie haben eine Chatgruppe, ja, wo klar ist, dass das eine Chatgruppe von Polizisten ist, Polizistinnen, wo Hakenkreuze geteilt worden sind und so weiter. Sie haben Durchsuchungen, die bei Ihren... Doch, natürlich weiß ich das.
Okay.
Das ist in den Medien berichtet worden zumindest. Sie haben Durchsuchungen zu Häusern ihrer Kollegin, wo NS-Devotionalien und Waffenbesitze, Munition gefunden wurde. Sie haben das Polizeirevier in Schlüchtern, wo die Flaggen falsch rum aufgehängt worden sind am 27. Januar, den Holocaust-Gedenktag. Das sind ja nun Sachen, die durchaus etabliert sind. Ne?
Und ja, das muss natürlich auch noch geklärt werden, ne? Ob das ein Versehen war oder ob das sozusagen bewusst provokativ gemeint war.
Gut, also ich meine, ich denke, es gibt genug Hinweise dafür, davon auszugehen, mhm, dass es diese Haltung gibt. Und wie gesagt, ich denke eben einfach, dass es wichtig ist, dass nicht nur, dass wir nicht in der Diskussion, also wenn wir darüber sprechen, gibt es Extremfälle, dass man eben nicht nur sagt, alles ist unproblematisch, solange man sich nicht offen Nazi nennt, sondern dass man eben sehen muss, dass politische Haltung, Einstellung in einem bestimmten Milieu entstehen oder sich herausbilden, und dass man deshalb auch darüber reden muss, was sind denn, und das ist ja, also die Polizei ist eine Institution, der wir extrem viel Macht über unsere Leben einräumen. Das ist ein sehr, sehr sensibler Bereich, wo wir sehr verantwortungsbewusst mit umgehen sollten, und da würde ich dann sagen, müsste man noch besonders ernsthaft und besonders vorsichtig sein und danach suchen, wie können wir verhindern, dass es irgendwie zu solchen Sachen kommt. Und das sehe ich jetzt noch nicht, dass da die Verantwortungsträger die entsprechende Verantwortung übernehmen.
Also die Repression, wenn wir die Repression ansprechen, die ist aus meiner Bewertung heraus, ist die in einer ganz hervorragenden, auch zügigen Art und Weise in diesen Fällen, die hier zutage getreten sind, abgearbeitet worden. Klassisch ermittlungsmäßig, indem man eben die Ergebnisse der Ermittlungen zusammengetragen hat, indem man dann entsprechende Folgeverfahren eingeleitet hat, indem man auch dann entsprechende Durchsuchungsbeschlüsse angeregt und dann auch mit Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt vollstreckt hat. Also ich glaube schon, dass hier innerhalb einer sehr kurzen Zeit, also wir reden vom Beginn des 2.8., als das erste Drohschreiben einging, bis zur, sag ich mal, Durchführung der ersten Durchsuchung bei der Kollegin, bis zur Durchführung der, sag ich mal, 5 weiteren Durchsuchungen am 25.10. letzten Jahres, also doch ein aus meiner Sicht relativ doch zeitnaher Zusammenhang zwischen dem, sag ich mal, ersten Erkenntnisgewinn möglicher Straftaten und der Umsetzung prozessualer Maßnahmen. Die letzte Durchsuchung, die in dieser Sache durchgeführt worden ist, war Mitte Dezember. Also ich glaube schon, dass man hier seitens der Behörden, also seitens der hessischen Polizei, aber auch seitens der Justiz doch ganz erheblich schnell auch reagiert hat. Alle Kolleginnen und Kollegen, die hier betroffen sind, sind mit der Wahrnehmung ihrer weiteren Dienstausführung, das ist ihnen untersagt worden. Also auch das wird medial leider Gottes immer wieder falsch berichtet. Diese Kolleginnen und Kollegen sind nicht suspendiert. Eine Suspendierung ist eine Maßnahme nach dem Disziplinarrecht. Hier sind einfach nur die Ausübung, die weitere Ausübung des, der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte untersagt worden. Auch hier hat aus meiner Sicht man gezeigt, dass man sehr schnell in der Führung der hessischen Polizei reagiert, um eben zunächst mal auch einfach Fakten zu schaffen, um Ermittlungen zu ermöglichen. Also ich glaube schon, dass man allein daran erkennen kann, dass hier keinerlei Tendenzen oder Versuche unternommen worden sind, irgendwas zu vertuschen oder zu verschieben. Man hat hier doch sehr professionell gearbeitet, aus meiner Sicht.
Herr Leuk, das klingt ja auch danach, ist ja tatsächlich auch geschehen, dass das ja untersucht wird und dass dann auch polizeiliche Durchsuchungen kommen. Das heißt, die Polizei selber kann ja offenbar auch damit umgehen, wenn solche Fälle auftauchen. Das heißt, sie wehrt sich dann auch dagegen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, wenn sie öffentlich, wenn es medial bekannt wird und so weiter, gibt es diese Schritte, die ich ja auch sehe, also dass da drauf reagiert wird. Nur ich denke eben, wir müssen ja auch, wenn wir jetzt politisch oder gesellschaftspolitisch über die Polizei sprechen wollen, uns eben fragen, was man insgesamt gesellschaftlich da tun kann, ne, um sowas zu verhindern. Und ich denke, das ist eben schon sehr begrenzter Blick, wenn man nur die sozusagen disziplinarrechtlichen oder die strafrechtlichen Maßnahmen sich anguckt. Und ich glaube eben, dass, wenn es stimmt, dass es ein strukturelles Problem ist, dann muss man auch grundsätzlich was an der Arbeitsweise ändern, muss man grundsätzlich was an der Ausbildung ändern, dann muss man grundsätzlich was an der Binnenkultur ändern, an der Einstellungspolitik und so weiter. Und ich glaube, die Frage der politischen Maßnahmen, die müssten wir eben viel stärker diskutieren. Und übrigens auch die Verantwortung der Medien, ja, wenn ich das auch mal ansprechen kann, ne, dass ich eben denke, dass bestimmte Stimmen, also wie ich eingangs auch schon gesagt hatte, die Stimmen von Betroffenen eigentlich gar nicht zur Kenntnis genommen werden und gar nicht Eingang finden in die öffentliche Diskussion. Und da bin ich zurzeit wirklich sehr besorgt, weil das sich dazu oft Fehler wiederholen, die man beim NSU-Fall auch schon gemacht hat, dass man eigentlich nicht darauf gehört hat, dass Betroffene schon sehr frühzeitig gesagt haben, wir werden hier systematisch diskriminiert, wir werden systematisch schikaniert, das passiert uns auf einer alltäglichen Basis und dann gibt es auf einmal irgendwelche krassen Fälle und dann sind alle überrascht und ich glaube, da muss man wirklich viel, viel grundsätzlicher ansetzen.
Da sind wir ja bei dem Fall, den ich am Anfang zitiert habe, dass zum Beispiel die Frankfurter Beratungsstelle Response Opfer von sogenanntem Racial Profiling unter anderem berät, wo offenbar, das ist jedenfalls der Vorwurf, Menschen zum Beispiel im Frankfurter Bahnhofsviertel deshalb kontrolliert werden, weil man ihnen eine bestimmte Herkunft ansieht und die werden dann verstärkt kontrolliert und andere Menschen nicht. Das ist eigentlich, glaube ich, auch sogar verboten bei uns, aber der Vorwurf ist, das passiert. Herr Peglo, sehen Sie das auch, dass es so ein Racial Profiling gibt bei uns?
Nein, sehe ich natürlich nicht so. Also erstens muss man sagen, jede polizeiliche Maßnahme ist im Nachgang überprüfbar, muss auch überprüfbar sein durch die entsprechenden zuständigen Gerichte. Also es ist jederzeit möglich, eine polizeiliche Kontrolle im Nachhinein feststellen zu lassen, ob die rechtmäßig war. Das Frankfurter Bahnhofsgebiet ist als solcher, als Einsatzort natürlich, sage ich mal, von einer doch gewissen Brisanz, weil wir dort natürlich in einem hohen Maße Menschen haben, die sich dort aufhalten, die natürlich im Fokus polizeilicher Ermittlungen stehen und auch stehen müssen und auch weiterhin stehen sollten, aus meiner Sicht. Ich glaube nicht, dass das zu vergleichen ist mit anderen Stadtteilen in Frankfurt oder mit anderen Städten. Wir haben in vielen Städten in der Bundesrepublik Problembereiche, in denen die Polizei tätig ist, wo es geradezu ja auch gefordert wird von der Bevölkerung. Stichwort subjektives Sicherheitsgefühl, dass dort entsprechend auch die Polizei einschreitet, wenn es eben notwendig ist. Und jede Kontrolle, die im Frankfurter Bahnhofsgebiet durchgeführt wird, obliegt natürlich einer vorherigen Prüfung auf Zulässigkeit. Und da wir eben ein entsprechendes Polizeigesetz haben, was uns eben erlaubt, an bestimmten Orten eben Kontrollen durchzuführen, dann tun wir das auch. Und ich glaube schon, und ich war selber auch lange Jahre im Bahnhofsgebiet tätig, ich glaube schon, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dort eingesetzt sind, auch durchaus einen Blick dafür haben, wo Kontrollen möglich sind
darf
und
ich,
wo
darf,
nicht.
Darf ich Sie da was fragen? Weil ich wohne auch im Bahnhofsviertel, zufälligerweise, und ich werde nie kontrolliert. Ja. Wonach suchen Sie das denn aus? Also woher wissen Sie denn, welche Person in das Visier der polizeilichen Kontrollen gerät und welche nicht? Warum werde ich nie kontrolliert? Und ich sehe aber jeden zweiten Tag, dass Leute an die Wand gestellt werden und durchsucht werden.
Weil sie vielleicht äußerlich nicht den Anschein haben, dass sie möglicherweise einer Gruppe zugerechnet werden können, die zum Beispiel mit Rauschgift handelt oder ähnliche Dinge macht. Das kann sein. Das müsste man im Einzelnen feststellen.
Genau.
Also auch Ihnen wird das vielleicht passieren, wenn Sie sich mit Menschen abgeben, die vielleicht auch persönlich bekannt sind. Also Sie können davon ausgehen, dass eine ganze Reihe von Menschen, die im Bahnhofsgebiet angetroffen werden, dann bei der Kontrolle sich herausstellt, dass die eben schon in einer Vielzahl von Fällen in Erscheinung getreten sind. Ob sie deswegen verurteilt wurden, steht auf einem anderen Blatt. Aber letztlich ist die polizeiliche Erkenntnislage dann schon so, dass es sich um Menschen handelt, die eben immer wieder dort anzutreffen sind. Und ich glaube, wir haben nicht umsonst in Frankfurt lange Zeit und auch immer noch stellenweise ein Riesenproblem mit entsprechenden Rauschgifthändlern im Bahnhofsgebiet, die eben im ganz massiven Maße auch die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und auch die dort tätigen Geschäftsbetreiber doch in ihrem täglichen Leben auch beeinträchtigen, indem sie eben dort Diebstähle begehen, Raubüberfälle begehen, indem es zu Beleidigungen, zu Körperverletzungen kommt. Pendler werden morgens im Rahmen des Gangs zur Arbeit möglicherweise beraubt. Wir hatten doch in den letzten 2 Jahren eine ganze Menge solcher Fälle im Bahnhofsgebiet. Und da musste die Polizei, aber nicht nur die Polizei alleine, sondern eben auch andere Spieler auf dem Feld mussten eben reagieren. Und ich halte das für sehr wichtig, dass wir das tun, weil wir letztlich die Verantwortung dafür haben, dass das eben auch, dass es möglich ist, sich in dieser Stadt, in jedem Stadtteil aufzuhalten, ohne Gefahr zu laufen, Opfer einer Straftat zu werden.
Kann denn so eine Erfahrung der Polizeibeamten in solchen Problemvierteln dazu führen, dass man dann tatsächlich als Reaktion darauf, weil man sagt, das sind meistens unsere Pappenheimer, kennen wir ja, das sind meistens Menschen aus bestimmten Weltgegenden, einer bestimmten Hautfarbe oder so, dazu führen, dass die sich radikalisieren, dass sie nach rechts abdriften, oder sind sie das schon vorher? Wie sehen Sie das denn, Herr Loik?
Ja, also erstmal vielleicht noch mal zum Thema Racial Profiling, weil wie gesagt, mein eigener Stadtteil irgendwie betrifft. Und mein Eindruck ist wirklich ganz anders als den Sie gerade beschrieben haben, Herr Piccolo, weil mein Eindruck ist, dass die Geschäftstreibenden des Bahnhofsviertels selber häufig Opfer von Racial Profiling werden und von der Polizei irgendwie bei ihrem täglichen Gang zur Arbeit angehalten werden, weil das nämlich oft gerade im Bahnhofsviertel selber sehr viele es ist eben ein sehr migrantisches Stadtviertel und die Polizei wird da von einem Großteil der Bevölkerung überhaupt nicht als irgendwie so empfunden, dass dort die eigenen Interessen durchgesetzt werden, sondern eben eher selber als ein Hindernis, ja, oder eine Lästigkeit oder Schikane. Und ich glaube dann nicht, dass sozusagen dass die Reaktionen derjenigen, die Opfer von Racial Profiling sind, dann erst dazu führen, dass die Beamten rassistisch werden, sondern ich will auch nicht sagen, dass das alles jetzt überzeugte, ausgebildete rechte Weltbilder sind, aber es bilden sich natürlich auch polizeiliche Praktiken und auch polizeiliches Erfahrungswissen innerhalb von einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen heraus, ne? Und wenn ich dann eine gesellschaftliche Rechtsentwicklung habe oder eine Stimmung habe, in die eben immer stärker zum Beispiel schwarze Menschen als kriminell oder als Drogendealer oder sonst was stigmatisiert, dann wird es natürlich sich auch in den Vorurteilen oder in den Handlungen der einzelnen Beamten umsetzen. Und das ist, glaube ich, einfach ein Prozess, den man gesellschaftlich insgesamt beschreiben kann und auf den man dann eben auch gesellschaftlich antworten muss.
Wir haben jetzt das Phänomen, das Problem diskutiert. Ich glaube, das können wir jetzt so stehen lassen, Ihre unterschiedlichen Positionen. Meine Frage wäre, um das Ganze mal konstruktiv zu wenden. Wie kann man damit umgehen? Also wir haben wenige Fälle oder nicht allzu viele Fälle von Rechtsextremismus und Racial und Rassismus bei der Polizei, sagen Sie, Herr Peklo. Für Sie, Herr Loik, ist es durchaus ein sehr starkes strukturelles Problem. Aber wie können wir denn damit umgehen? Wie kann man verhindern, dass sich überhaupt rechtsextremistische, rassistische Haltungen in der Polizei einschleichen oder verbreiten? Sie sagen in geringerem Maß, Sie in großem Maße. Wie kann man dagegen steuern?
Also grundsätzlich muss man bei jeder Erkenntnis darüber, dass eine Kollegin oder ein Kollege tatsächlich in das rechtsextremistische Milieu abrutscht oder droht abzurutschen, dagegen arbeiten. Man muss im Zweifel auch dann sich überlegen, beziehungsweise muss entsprechende Verfahren einleiten, so wie es hier getan wurde. Aber man muss, und das ist jetzt das, der Blick in die Zukunft, wir müssen einfach unsere erste Führungsebene, sprich die Dienstgruppenleiterinnen und Dienstgruppenleiter der Reviere, müssen wir vielleicht auch ein bisschen stärken. Wir müssen ihnen Handlungsanleitungen an die Hand geben. Wir müssen darüber sprechen, wie man mit einer, ist ja ein Unterschied zwischen einer Alltagskommunikation innerhalb einer polizeilichen Kleinorganisation wie einer Dienstgruppe und einer, sag ich mal, spontanen beziehungsweise auf ein bestimmtes Ereignis zurückzuführenden Art von Kommunikation. Also sprich, wenn zwei Kollegen einen Widerstand hatten, bei einer Kontrollmaßnahme verletzt sind, die Uniform zerrissen ist, die wieder aufs Revier kommen und sie sich dann über den Menschen, der Widerstand oder die Widerstand geleistet haben, negativ äußern, dann ist es für mich ein singuläres Ereignis, was mit einer starken emotionalen, aber auch vielleicht auch Verletzung mit einer starken psychischen Belastung zu tun hat und physischen Belastung. Da muss man nacharbeiten. Wenn sich aber eine Kommunikationsform verfestigt, die in diese Richtung geht, dann müssen wir dagegen arbeiten.
In diesen Chatgruppen zum Beispiel.
So. Ja. Das ist eine Geschichte, wo wir, glaube ich, in Zukunft doch ein bisschen genauer hinschauen sollten. Ich habe auch schon mehrfach gesagt, dass ich der Meinung bin, dass wir durchaus über eine externe Supervision nachdenken sollten, dass wir gerade in den Problembereichen, in den Revieren, wo es eben um Kriminalitätsschwerpunkte, um Brennpunkte sich handelt, dass wir dort unsere Kolleginnen und Kollegen unterstützen, indem wir eben solche Angebote machen. Die Kirche arbeitet damit schon sehr lange. Auch andere Bereiche arbeiten damit. Wir haben auch in Einzelbereichen der Polizeiorganisation Erfahrungen mit einer externen Supervision. Ich glaube, das wäre ein Weg. Wie gesagt, und die Grundlage ist einfach, dass wir, und da muss ich Ihnen auch leider widersprechen, wir haben in der polizeilichen Ausbildung schon ganz erhebliche Teile, wo es um Rechtsstaatlichkeit, wo es auch um Extremismus geht, sowohl links wie auch rechts, wo wir unsere jungen Kolleginnen und Kollegen doch, glaube ich, schon in erheblichen Maße versuchen, auf den Dienst auch vorzubereiten. Es ist aber eben so, dass die praktische Dienstzeit sich teilweise dann eben auch so ein Schwarz und Weiß, nicht ganz, aber doch sehr erheblich von dem unterscheidet, was man im Rahmen des polizeilichen Studiengangs lernt. Also ich glaube schon, wir laufen in eine Richtung, die aus meiner Sicht doch sehr gut ist, dass wir jetzt anfangen beziehungsweise noch verstärken eben eine Stärkung der ersten Führungsebene. Ich glaube, das wäre ein guter Weg.
Herr Leuk, Supervision, wie man das ja in den meisten Sozialberufen zum Beispiel auch kennt, wäre das eine Lösung oder eben auch verstärkte Ausbildung, rechtsstaatliche Ausbildung?
Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das zwei Ansätze sind, die man verfolgen sollte. Also Supervision, würde ich sagen, ist absolut notwendig, ne, für Berufsgruppen, die solchen Formen von Stress ausgesetzt sind und solchen Formen von emotionalem Stress ausgesetzt sind. Das ist ja in anderen Berufen auch so. Deshalb denke ich eigentlich, dass das eine sehr gute Idee ist. Ich glaube aber, dass man insgesamt jetzt nicht, also da bitte ich um Verzeihung, wenn mein Vertrauen, dass die Polizei das sozusagen alles selber löst, ist nicht so groß. Ne? Und deshalb glaube ich, dass es insgesamt eine Aufgabe der Zivilgesellschaft auch ist, da anzusetzen und dass es eben auch Maßnahmen geben muss, wie man die Polizei insgesamt stärker kontrollieren kann durch die demokratische Gesellschaft.
Wie könnte man das machen?
Ein oder zwei Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind von Menschen und Bürgerrechtsgruppen. Das eine ist die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdestelle und dass es eben nicht so ist, dass die Polizei gegen sich selber ermitteln muss, gegen die eigenen Kollegen ermitteln muss, sondern dass es da eben eine unabhängige Instanz gibt, weil es eben dazu führt, dass man nicht jetzt darauf angewiesen ist, am nächsten Tag wieder mit den eigenen Kollegen zusammen im Streifenwagen zu sitzen oder sowas. Das andere ist die grundflächendeckende Einführung der Kennzeichnungspflicht. Auch das ist eben noch nicht in allen Bundesländern der Fall. Die Polizeigewerkschaften wehren sich dagegen sehr häufig, was ich absolut nicht verstehen kann, ne? Weil das für mich eine absolute Selbstverständlichkeit eines demokratischen Rechtsstaats ist, dass man sagt, die Agenten des Gewaltmonopols müssen auch identifizierbar sein und müssen auch zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie im Dienst Rechtsbrüche begehen. Und jenseits dieser Maßnahmen glaube ich aber auch, dass es, wie gesagt, allgemeine zivilgesellschaftliche Aufgabe ist, stärker darauf zu achten, dass es zu solchen Sachen nicht kommt. Und dann wieder kommen die Medien ins Spiel und kommen auch die öffentlichen Diskussionen, kommen auch die Bildungsinstitutionen, Universitäten ins Spiel, dass man eben stärker eine Diskussion darüber führt, was sind die Ursachen, die Grundlagen von Rassismus und Rechtsextremismus.
Also die Stärkung der Zivilgesellschaft bin ich immer ein großer Freund davon. Ich überlege das bloß mir gerade, also ich versuche solche Forderungen immer umzusetzen in die polizeiliche Praxis, in den Alltag. Also wir haben in Hessen die Bodycam eingeführt, weil wir festgestellt haben, dass Solidarisierungseffekte bei polizeilichen Maßnahmen in einem ganz erheblichen Maße ansteigen, insbesondere in Stadtteilen wie Sachsenhausen, wo man ja da seinen Ursprung auch gefunden hat, was die Bodycam angeht. Und wir haben festgestellt, dass polizeiliche ganz normale Kontrollmaßnahmen dazu führen, dass eben seitens der umstehenden Beteiligten eben mit Flaschen auf die Kollegen geworfen wird, dass da es also sowohl zu verbalen als auch zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt aus dem Umfeld. Wir versuchen das durch den Einsatz der Bodycam unter anderem auch zu unterbinden. Also ich glaube nicht, dass wir im Bereich der Gefahrenabwehr da irgendwo uns was vorwerfen lassen müssen. Ich denke aber auch, auf der anderen Seite frage ich mich, wie soll das passieren? Also eine Ombudsstelle oder einen Polizeibeauftragten, wir haben in Hessen so jemanden, der allerdings beim Innenministerium angesiedelt ist. Aber am Ende des Tages brauchen wir auch bei einer externen Befassung, brauchen wir die Möglichkeit, strafprozessuale Maßnahmen in die Wege zu leiten. Und das ist halt eben auch nicht so ganz einfach. Also dann muss ich leider Gottes auch Ihnen da widersprechen. Wir haben es ja nicht so, dass die Ermittlungen, die geführt werden, dann von denen geführt werden, die zwei Wochen später wieder mit demjenigen im Funkwagen sitzen. Nicht umsonst werden diese Ermittlungen auch von einer Dienststelle geführt, die eben nicht Funkwagen fährt. Und das sind alles Kolleginnen und Kollegen, die nichts anderes machen, als interne Ermittlungen durchzuführen. Und da brauchen wir gar nicht davor Angst haben, dass man da wieder zusammen im Funkwagen sitzt. Und da ist ja auch dann die Staatsanwaltschaft noch, sag ich mal, die Herrin des Verfahrens, die letztlich die Ermittlungsschritte vorgibt. Also da sehe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Also wer muss es machen? Irgendwer muss ja die Ermittlungen auch führen, der auch in der Lage ist, entsprechend strafprozessuale Maßnahmen auch in die Wege zu leiten.
Daniel Loik, Philosoph und unter anderem auch Polizeisoziologe, und Dirk Peglow, der als letzter jetzt gesprochen hat, Landesvorsitzender des Bundes der Kriminalbeamten in Hessen, haben bei uns diskutiert. Darüber hat die Polizei ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus und Rassismus. Daniel Loik sagte und sagt ja, Dirk Peglow sagt nein. Mich würde einfach nur zum Schluss interessieren, können wir irgendeinen Gewinn, einen Mehrwert aus dieser, unserer Debatte hier gewinnen? Haben Sie jeweils vom anderen etwas lernen oder neu erfahren können? Oder gehen Sie raus, so wie Sie vorher auch gedacht haben? Herr Peglow.
Ja, also mich freut es, dass ich bei der Supervision Zustimmung finde, weil ich da Land auf Land ab doch auch erhebliche Kritik, aber die ist, glaube ich, verbunden damit, dass das auch erheblich viel Geld kosten wird, wenn man Supervision extern beauftragt. Aber also gewinnen, ich merke halt immer wieder, dass eben, sag ich mal, das Ahnen und Vermuten in dieser Diskussion eben doch sehr stark zusammengewürfelt wird mit Fakten. Mhm. Und die Fakten müssen wir beachten und die sollten wir jetzt mal ermitteln lassen in Ruhe, bis wir da fertig sind. Und da muss die Staatsanwaltschaft überlegen, in welcher Art und Weise sie Anklage erhebt. Und ein Gericht muss dann überlegen, wie weit es dazu eine Verurteilung kommt. Dann sehen wir weiter.
Herr Loik, haben Sie was Neues erfahren oder auch eine neue Meinung gewonnen? Oder sind Sie ins Nachdenken gekommen?
Nachdenken mache ich sowieso immer gerne, aber also ich muss sagen, die Positionen sind ja bekannt der Polizeigewerkschaften. Mhm. Deshalb insofern kann man, ist das öffentlich, ist das, wusste ich das vorher schon, dass das Herr Peglows Meinung ist. Mir zeigt es einfach, dass wir wirklich in unterschiedlichen Welten leben. Ne? Und das ist, denke ich, oft, das ist einfach bei dieser Debatte häufig so. Ne? Und ich glaube, wenn man, und ich kann das selber ja auch eigentlich nicht vertreten, aber wenn man das Wissen der Betroffenen ernst nimmt, ja, also die Leute, die vom Racial Profiling betroffen sind, auf einer alltäglichen Basis, dann kommt man einfach zu ganz, ganz anderen Sichtweisen und ganz, ganz anderen Ergebnissen und auch zu anderen Vorschlägen, als wenn man die polizeiliche Perspektive übernimmt. Und ich denke einfach, die Aufgabe dieser Diskussion ist, diese Stimmen mehr zu Wort kommen zu lassen. Ne? Und das kann ich selber, wie gesagt, auch nur begrenzt. Aber das ist das, was ich mitgenommen habe, dass es sich das eigentlich nochmal bestätigt hat. Das ist natürlich jetzt eher ein pessimistisches Resümee.
Daniel Loik und Dirk Peglow, trotzdem vielen Dank für diese angeregte Diskussion.
Dankeschön.
Das war HR Info Politik. Diese Sendung finden Sie auch auf unserer Seite hrinforadio.de. und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Keppeler.